Ja, grundsätzlich war der Wunsch schon irgendwie, ich sag jetzt mal, immer da, weil ich wollte das eigentlich ganz gerne schon nach dem Abi machen, aber irgendwie nie den Mut zusammenbekommen, das dann auch wirklich zu machen. Und dann habe ich halt meine Ausbildung auch bei Wernsing gemacht. Da war ich dann 3 Wochen in Dänemark schon während der Ausbildung und habe dann anschließend im dualen Studium gedacht, okay, jetzt entweder jetzt oder nie quasi.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra.
Und ich bin Elias.
Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit im Ausland zu erleben. Sei es im Rahmen eines Auslandssemesters, einer Summer School oder auch eines kompletten Auslandsstudiums.
Für die heutige Folge haben wir wieder einmal mit zwei ehemaligen Freemovern gesprochen. Sophia von der DHBW Stuttgart und Paul von der PAWT Vechta-Diepholz. Die beiden haben etwas gemeinsam. Sie haben ihr Auslandssemester im Rahmen ihres dualen Studiums gemacht.
Genau. Das duale Studium wird in Deutschland übrigens immer beliebter. Im Jahr 2022 waren schon rund 140.000 duale Studierende in über 1.700 dualen Studiengängen eingeschrieben.
Genau wie andere Studierende träumen viele von ihnen von einem Auslandssemester, haben aber oft Bedenken, wie das klappen soll. Denn außer mit der eigenen Hochschule müssen sich duale Studierende natürlich auch noch mit dem Arbeitgeber abstimmen und der straffe Zeitplan mit dem Wechsel von Studium und Ausbildung macht die Planung nicht unbedingt einfacher.
Aber das muss kein Hindernis sein, denn es gibt viel Unterstützung. Sowohl von den Hochschulen und den Ausbildungsunternehmen, als natürlich auch von uns. Denn wir begleiten jedes Jahr eine ganze Menge dualer Studierender auf ihrem Weg ins Ausland. Zwei davon waren Sophia und Paul, die Elias eben schon erwähnt hat. Die beiden haben uns im Podcast erzählt, wie die Organisation ihres Auslandssemesters in ihrem konkreten Fall abgelaufen ist, was ihre jeweiligen Unternehmen zu ihren Auslandsplänen gesagt haben und wie es ihnen in Spanien bzw. Australien gefallen hat. Also, Kopfhörer auf und los geht's!
Hallo Paul, hallo Sophia, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns wirklich, euch in der heutigen Podcast-Episode dabei zu haben.
Hi.
Hi. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen und ein bisschen was zu euch erzählen. Also wo studiert ihr und was? Und ja, vor allem, wo habt ihr euer Auslandssemester verbracht? Sophia, starten wir vielleicht mal mit dir.
Hi, ich bin Sophia, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg an dem Standort in Stuttgart. Und ich bin jetzt momentan im vierten Semester und ich studiere Digital Business Management. Und genau, ich habe meinen dualen Partner, das ist die Walter Knoller Co. KG, ein Designermöbelhersteller. Und ich habe mein Auslandssemester dieses Jahr für 4 Monate an der UAB in Barcelona verbracht. Genau.
Sehr cool. Machen wir mit dir weiter, Paul?
Ja, ich bin Paul, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe an der PAWT in Diepholz studiert, bin jetzt im Juni fertig geworden und arbeite bei der Wernsing Feinkost GmbH, jetzt auch als Projektingenieur in der Logistik und durfte mein Auslandssemester im letzten Jahr von September bis Dezember in Sydney an der UNSW verbringen.
Ja. Mhm. Prima. Paul, du hast ja gesagt, du bist jetzt sozusagen fertig, aber kannst du vielleicht noch mal kurz umreißen, wie so das duale Studium bei dir funktioniert hat? Also wie waren so die, ja, ich sag auch mal so die Theorie- und Praxisphasen, wie war es so unterteilt bei dir?
Also ganz grob gesagt, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da ist halt so, dass wir 7 Semester studieren und die Semester sind mehr oder weniger blockweise aufgeteilt. Das heißt, 3 Monate Uni, 3 Monate arbeiten, dann wieder 3 Monate Uni, bis es halt bis ins siebte Semester geht, man seine Bachelorarbeit schreiben kann. Genau. Und dann haben wir so einen Moving-Zeitraum bei den Ingenieuren im siebten Semester und in dem bin ich dann auch weggeflogen.
Und wie ist es bei dir, Sophia? Wie ist da das Studium unterteilt?
Genau, also bei mir ist es ähnlich wie bei Paul. Ich habe auch blockweise Unterricht. Es hat bei mir angefangen mit 3 Monate Theorie an der Uni in Stuttgart. Und genau, dann 3 Monate Praxis in meinem Betrieb. Und wir hatten nämlich jetzt die Möglichkeit, im vierten Theoriesemester ins Ausland zu gehen. Und genau, dann konnten wir uns auch eine Hochschule im Ausland aussuchen. Und da war das jetzt halt bei mir zum Beispiel, normalerweise geht die Uniphase 3 Monate, mein Auslandssemester ging 4 Monate. Dann habe ich das mit meinem Betrieb abgeklärt, ob das in Ordnung geht, dass ich 1 Monat praktisch länger im Ausland bin und dem nicht zur Verfügung stehe. Das war dann auch kein Problem, aber ich hatte auch bei mir mal einen Kurs, welche, die waren dann wirklich für 6 Monate im Ausland. Genau, aber sonst 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis.
Ja. Prima. Darauf kommen wir gleich auch nochmal so ein bisschen auf die Besonderheiten oder vielleicht auch die besonderen Herausforderungen, die die Organisation eines Auslandssemesters für duale Studierende auch mit sich bringt. Aber fangen wir vielleicht nochmal so ein bisschen am Anfang an. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, überhaupt ein Auslandssemester zu machen? Ist das bei euch im Studiengang vorgeschrieben oder wird es empfohlen? Oder ist es einfach was, worauf ihr jetzt persönlich Lust hattet, das zu machen? Sophia, fang du doch vielleicht direkt wieder an.
Also bei mir war es nicht vorgesehen in meinem Studiengang. Es gibt einen anderen Studiengang an der DHBW, International Business. Da ist es wirklich verpflichtend, ein Auslandssemester zu machen. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich Sprachen total liebe und auch sehr gerne andere Sprachen spreche. Und ich wollte schon immer mal im Ausland leben. Und genau, das hat sich jetzt total gut angeboten mit dem Auslandssemester. Und ja, dann habe ich mal so geschaut, welche Hochschulen es gibt und ich wollte unbedingt ans Meer und dem deutschen Winter entfliehen und ja, dann habe ich mich schnell für sonnige Barcelona entschieden.
Sehr schön. Hast du denn schon ganz am Anfang des Studiums auch gewusst, dass du ins Ausland willst? Also war so ein bisschen auch, als du damals dich an der DHBW beworben hast, auch diese Option, dass man eben dieses Auslandssemester machen kann, war das für dich ein Entscheidungskriterium auch?
Genau, also beim dualen Studium ist es ja so, zumindest an der DHBW in Stuttgart, dass man sich zuerst bei einem Betrieb bewerben muss. Und da habe ich mich jetzt bei verschiedenen Betrieben beworben und habe dann auch im Bewerbungsgespräch am Anfang oder im Bewerbungsverfahren am Anfang gefragt, ob dann ein Auslandsaufenthalt möglich ist oder ob das dann auch unterstützt wird. Und bei Walter Knoll war es jetzt so, dass die mir von Anfang an gesagt haben, dass sie das sehr begrüßen und auch unterstützen würden. Bei einem anderen Betrieb zum Beispiel haben die das nicht gemacht und dann war das für mich auch so ein Ausschlusskriterium. Also genau, das war dann für mich dann auch wichtig, dass ich weiß, dass ein Auslandssemester möglich ist. Vom Betrieb dann auch aus. Und ja, an der DHBW war das auch ziemlich am Anfang, dass uns gesagt wurde, dass wir uns damit auseinandersetzen sollen, ob wir es machen möchten oder nicht. Weil da ist es schon sehr früh, dass man sich entscheiden muss, ob man ins Ausland möchte oder nicht und sich dann auch bewirbt.
Ja. Okay. Und bei dir, Paul, wusstest du das auch von Anfang an oder hat sich das erst so im Laufe des Studiums bei dir verfestigt, der Wunsch ins Ausland zu gehen?
Ja, grundsätzlich war der Wunsch schon irgendwie, ich sag jetzt mal, immer da, weil ich wollte das eigentlich ganz gerne schon nach dem Abi machen, aber irgendwie nie den Mut zusammenbekommen, das dann auch wirklich zu machen. Und dann habe ich halt meine Ausbildung auch bei Wernsing gemacht. Da war ich dann 3 Wochen in Dänemark schon während der Ausbildung. Und habe dann anschließend im dualen Studium gedacht, okay, jetzt entweder jetzt oder nie quasi. Und dann ist ein Ansprechpartner von der PHWT auf uns zugekommen, hat gesagt, hier, wir bieten das jetzt im, ich weiß, glaube, das war das 2. oder 3. Jahr, dass die PHWT das angeboten hat. Wir bieten jetzt ein Auslandssemester an. Wir unterstützen euch dabei. Wollt ihr irgendwo hinfahren? Schaut euch bei College Contact um oder ähnliche Plattformen. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, dann ziehe ich das jetzt einmal durch. Hab da auch die volle Rückendeckung dann vom Unternehmen gehabt. Also die haben direkt gesagt, ja, fahr weg, genieß es, du musst es einmal machen. Ja, und so ist es dann halt gekommen.
Sophia, du hast ja eben gerade schon gesagt, ein wichtiges Kriterium für dich war, dass du in eine warme Region wolltest, wo du dem deutschen Winter ein bisschen entfliehen konntest, dass du gerne ans Meer wolltest. Was waren denn vielleicht noch so andere Auswahlkriterien, die du angelegt hast bei der Suche nach deiner Gasthochschule?
Genau, also ganz wichtig ist ja, man studiert ja hauptsächlich in dem Auslandssemester und da habe ich dann auch
ich gehört, ja.
Genau. Ja, vergisst man manchmal so ein bisschen, aber dann habe ich auch geschaut, wo liegt denn die Hochschule überhaupt? Was kann man da noch so machen? Und Also die UAB ist ja meines Wissens nach die zweitbeste Uni oder Hochschule in Spanien. Das war dann für mich dann auch nochmal so ein Bonus, sage ich mal, dass ich gesehen habe, okay, das ist eine renommierte Hochschule in Spanien. Dann würde ich da auch gerne hingehen. Ja, und ich habe dann auch geschaut, dass es in einer größeren Stadt ist. Ich hatte mir auch zum Beispiel Portugal mit Lissabon angeschaut, aber dann habe ich gemerkt, okay, die Hochschule dort ist total ab vom Schuss und das ist ein ganz kleines Dorf. Also das waren so zwei Faktoren, die da für mich reingespielt haben.
Das ist ja bei der UAB auch tatsächlich genau das Gegenteil, weil der Campus, an dem die internationalen Studierenden dann auch sind, der Casa Convalescencia Campus, der ist ja wirklich mittendrin. Das ist ja fußläufig zur Sagrada Familia, ne? Da.
Genau, ja, also es war wirklich wunderschön. Die Uni ist ja auch in einem UNESCO-Weltkulturerbe gelegen. Und es war halt nochmal ein ganz anderes Feeling, da zu studieren, als jetzt, ja, an der DHMW in Stuttgart. Es hat ein ganz anderes Gefühl. Ja.
Klasse. Ja, du hast jetzt eben auch so ein bisschen das Renommee und die Rankings angesprochen. Das wäre ja definitiv auch ein Argument für die UNSW gewesen, denn die gehört ja auch wirklich zu den besten Hochschulen in Australien. War das ein Kriterium für dich oder haben da andere Sachen vielleicht auch im Vordergrund gestanden?
Tatsächlich wusste ich das gar nicht, bis da die offizielle Veranstaltung, Begrüßungsveranstaltung am ersten Unitag quasi war, wo dann der Dekan gesprochen hat und gesagt hat, dass das eine hochrenommierte Uni ist. Und dann ist bei einigen Leuten und auch mir so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt, so, oh Mist, jetzt wird's richtig anstrengend, glaube ich. Dementsprechend, eigentlich habe ich mehr so darauf geachtet, okay, Wirtschaftsingenieurwesen kann man nicht zwangsläufig überall studieren, weil du brauchst ja irgendwelche wirtschaftlichen Fächer, aber auch technische Fächer. Und da sind halt schon einige Unis von der PHWT ausgeschlossen worden. Und gleichzeitig habe ich halt gesagt, okay, ich möchte ein englischsprachiges Land, was nicht England ist, sondern ruhig ein bisschen weiter weg, wo man nicht unbedingt in 2, 3 Stunden hinkommt. Und genau, und da fiel dann halt Australien ganz in meine Blickrichtung und da habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich jetzt mal darauf. Ja, und dann ist es irgendwann so mit dem Renommee auf einen zugekommen und gedacht so, oh,
Aber
schwierig.
du hast es geschafft.
Ja,
Sehr gut.
hat wohl geklappt.
Ich sag mal, eine Sache, die jetzt bei der UNSW ja auch noch vielleicht eine Besonderheit ist im Vergleich zu anderen australischen Hochschulen, sind die Semesterzeiträume. Das hattet ihr ja beide auch schon so ein bisschen angesprochen, dass ihr ja insgesamt einen relativ strukturierten, ein relativ strukturiertes Jahr habt, auch mit weniger Ferien und weniger, ich sag mal, Erholungspausen, weil ihr ja wirklich entweder im Betrieb seid oder dann an der Uni und ihr ja auch so ein bisschen eben darauf achten müsst, oder musstet bei der Auswahl der Hochschule, dass es zeitlich passt. Und das ist bei der UNSW ja dadurch, dass die eben erst im September anfängt, auch ein bisschen einfacher gewesen als jetzt bei vielen australischen Hochschulen, wo es dann schon Ende Juli, Anfang August losgeht, was ja für dich wahrscheinlich schwieriger geworden wäre. Wäre, ne, das so hinzukriegen. Gab es denn seitens der DHBW oder der PHWT konkrete Vorgaben, was jetzt beispielsweise die Dauer oder die Anzahl der Credits oder Ähnliches angeht, die ihr im Auslandssemester beachten musstet?
Möchtest du stellen? Okay. bei der PHWT gab es auf jeden Fall die Vorgaben, dass wir halt diesen einen bestimmten Zeitraum hatten, das war 7. Semester, also dann quasi Ende des Jahres, die letzten 3 Monate so ungefähr oder die letzten 4 Monate und dass wir halt maximal auf ein Semester beschränkt sind. Gleichzeitig mussten wir natürlich auch schauen, weil das ist kein zusätzliches Semester für uns gewesen, sondern es war ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Regelsemester. Wir mussten dementsprechend die ganzen Credit Points, die wir in Deutschland hätten gemacht, auch im Ausland machen. Das heißt, da mussten wir halt schon darauf achten, dass wir irgendwie diese Punkte zusammenkriegen. Und deswegen sind auch einige Unis und Hochschulen weltweit rausgeflogen, weil ihr bietet ja eigentlich super viele Unis und Hochschulen an, aber viele wurden halt schon vorher ausgesiebt, die für die PHWT dann gar nicht in Frage kamen.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied zu Studierenden an, ich sag mal, ganz klassischen staatlichen Universitäten oder Fachhochschulen, die vielleicht auch einfach sagen können, ich mache das Semester obendrauf. Ne? Also ich studiere halt einfach ein Semester länger, weil ich einfach Lust habe, ins Ausland zu gehen. Ich habe vielleicht auch Lust, Kurse zu belegen, die ein bisschen außerhalb meines Fachbereichs liegen. Das ist halt jetzt im dualen Studium ein bisschen schwieriger, weil ihr natürlich eben euren relativ, ja, klar vorgegebenen Weg auch habt.
Ja, genau, das hat man dann auch ganz stark gemerkt mit anderen Studierenden zum Beispiel, die dann gesagt haben, okay, ich bin hier eigentlich nur, um mein Studium Fail oder Pass zu machen. Ich muss überall durchkommen. Das ist eigentlich das Einzige, was interessant ist. Und für uns, also beziehungsweise für mich, war es dann halt nochmal interessant, wirklich auch Noten zu kriegen, weil das halt in meine Bachelor-Note mit reingezählt hat. Dementsprechend war das dann doch schon ein bisschen unterschiedlich von Person zu Person.
Hast du 4 Kurse dann auch belegt? Also die vollen 30 ECTS oder wie war das?
Ja.
Okay, alles klar. Und bei dir, Sophia, was gab es da für Vorgaben?
Genau, also von der DHBW, also hat sich jetzt so rausgehört, dass es ein bisschen freier war oder ja entspannter war. Da ist es nämlich so, klar, bei uns beim dualen Studium gibt es halt keine Regelstudienzeit, das ist deine Pflichtstudienzeit. Und man konnte eigentlich jeden beliebigen Zeitraum wählen. Also klar, jetzt keine 9 Monate, aber bei uns waren wirklich teilweise welche, die 6 Monate weg waren. Das muss halt wirklich mit dem Betrieb dann abgeklärt werden, ob das in Ordnung geht oder nicht. Aber sonst gab es halt auch Programme in den USA oder auch in Australien, die dann länger gingen. Und das war von der DHBW-Seite aus, war das total in Ordnung. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich mache ein BWL-Studium und da hatten wir dann auch ein Rechtsmodul. Und da mussten wir 2 Klausuren schon vorher praktisch machen, weil wir die im Ausland nicht belegen konnten oder diese Module nicht belegen konnten. Das war dann, sage ich mal, ein bisschen eine anstrengendere Klausurenphase, weil wir 2 Klausuren mehr hatten. Aber sonst, war das total super, weil in Barcelona war die Notengebung auch deutlich, einfacher, würde ich sagen, als im Vergleich jetzt in Deutschland. Deshalb war es da echt gut, gute Noten zu bekommen. Und ich habe dann 4 Kurse belegt, die mussten aber dann schon mit den Kursen, die ich in Deutschland hätte belegen müssen, übereinstimmen. Also das war dann, also konnte man auch auswählen, musste ich mit meiner Studiengangsleiterin dann abklären, welche Module und Kurse in Frage kämen. Und ja, dann konnte ich mir da auch ein paar aussuchen. Aber ja, es gab natürlich auch welche, die von einer normalen Uni kamen und die haben dann ihre Bachelorarbeit dort geschrieben oder haben einfach so Just for Fun Kurse belegt. Genau, aber ich hatte 4 Kurse, 6 Credits.
Ja. Das heißt, es gab schon ein paar mehr Vorgaben, aber das ließ sich alles gut handeln letzten Endes.
Ja, doch, also da habt ihr uns auch echt geholfen, weil am Anfang hat man so viel Papierkram bekommen, was sich fordert. Aber das war dann echt alles easy, ja.
Das freut mich zu hören. Der Anlass für die Folge war jetzt so ein bisschen, dass wir relativ häufig auch mit dualen Studierenden arbeiten und es immer wieder, ich sag mal, so Bedenken oder Sorgen gibt, inwieweit es schwieriger ist, als dualer Student oder duale Studentin ein Auslandssemester zu machen, weil eben ja bei euch teilweise einfach der Zeitplan ein bisschen straffer ist, weil ihr eben nicht so diese Flexibilität habt, jetzt einfach ein Semester dran zu hängen, wenn es vielleicht auch im Ausland mal vielleicht nicht so gut klappt mit den Kursen oder weil vielleicht ihr in bestimmte Kurse nicht reinkommt oder ähnliches. Und natürlich auch, weil zusätzlich zu eurer Uni, die ja vielleicht auch bei anderen Studierenden da nochmal ein Wörtchen mitsprechen muss, weil die eben die Kursanrechnung dann ja auch genehmigen muss, ja zusätzlich ist noch einen weiteren, ich sag mal, Player gibt in diesem Spiel, nämlich das Unternehmen, bei dem ihr beschäftigt seid. Und da gibt's immer wieder eben auch Bedenken, dass eben Studierende sagen, oh, ich weiß nicht, wie mein Unternehmen das findet. Ich muss mal gucken, ob mein Unternehmen mit der Hochschule einverstanden ist, die ich mir ausgesucht habe. Oder ich weiß gar nicht, ob ich die überzeugt bekomme, dass so ein Auslandssemester das Richtige ist. Wie war denn das bei euch? Wie haben denn die Unternehmen darauf reagiert, dass ihr ein Auslandssemester machen wolltet? Und gab es vielleicht auch seitens des Unternehmens Wünsche oder Vorgaben, wo ihr euer Auslandssemester macht? Das heißt, Sophia, du sagst ja, du hast das im Bewerbungsgespräch schon abgeklärt, dass das grundsätzlich möglich ist. Aber inwieweit hat sich dein Unternehmen da auch, ich sage jetzt einfach mal, eingemischt, als es darum ging, wohin du gehst?
Also unser Geschäftsführer ist total begeistert gewesen, dass wir die Initiative in die Hand genommen haben und wirklich auch angefragt haben, dass wir ein Auslandssemester machen möchten. Also er hat sich wirklich gefreut. Das wurde dann auch mit ihm dann abgeklärt. Und da gab es dann keine Vorgaben, wo wir hingehen können oder müssen oder sollen. Bei uns, oder ja, ich bin mit einer anderen Studierenden aus meinem Betrieb bin ich gegangen nach Barcelona. Und da war dann halt das Thema mit der Finanzierung. Und grundsätzlich hätten wir überall hingehen können, wo wir eigentlich Lust gehabt hätten. Aber uns wurde halt ein bestimmtes Budget, sag ich mal, zur Verfügung gestellt. Klar, USA zum Beispiel wäre jetzt um einiges teurer gewesen als Barcelona. Aber sonst haben wir da keinen Rahmen bekommen, wo wir nicht hingehen sollen oder dürfen. Mhm. Genau.
Das heißt, du hast tatsächlich oder ihr beide habt dann tatsächlich auch finanzielle Unterstützung bekommen für euer Auslandssemester.
Genau, ja.
Ah, also, das wäre richtig klasse.
Ja, das haben wir dann auch nochmal abgeklärt, weil durch Corona waren die letzten zwei Jahrgänge nicht im Ausland. Das heißt, wir haben das praktisch wieder so neu aufgegriffen und wir waren jetzt wieder die ersten seit den zwei Jahren, die ins Ausland gegangen sind. Und ja.
Super. Und wie war das bei dir, Paul?
Ich bin quasi ganz bei Sophia. Also bei mir war es ganz genauso. Ich habe halt diese Info dann über die Hochschule bekommen, dass die Möglichkeit besteht, ins Ausland zu gehen. Dann bin ich, weil ich in einer festen Abteilung bin, weil ich halt nicht durch die Abteilung durchwechsel, durch meine vorher abgeschlossene Ausbildung schon, habe ich halt einen festen Ansprechpartner, meinen Vorgesetzten. Den habe ich dann gefragt, wie sieht's aus? Kann ich ins Ausland oder besteht die Möglichkeit bei Wernsing? Und der hat dann den Geschäftsführer mit eingeschaltet und der hat sofort gesagt, natürlich, gar keine Frage. Wir wollen hier nicht die Zukunft verbauen. Wir wollen ja, dass du mit uns wächst und nicht irgendwie dann unzufrieden hier irgendwann von dann ziehst quasi. Ja, und dementsprechend haben die da auch voll unterstützt. Die haben direkt gesagt, du, die letzten Jahre haben Studierende, wenn sie weggegangen sind, auch Unterstützung bekommen finanziell. Das haben die dann bei mir auch direkt gemacht und da gab es auch keine Vorgaben, wo man hingehen soll. Oder die haben gesagt, ja, wir sind zwar ein europäisch tätiger Konzern, aber das geh dahin, wo es dich am, was dir am meisten Spaß macht, was dich am meisten nach vorne bringt. Da brauchst du nicht auf uns Rücksicht nehmen. Du studierst schon hier, das ist schon genug, was du uns dafür gibst. Also von daher, das war schon echt top.
Das ist ja richtig gut.
Ja.
Noch gern was hinzufügen.
Sehr gerne.
Und zwar ist es bei mir so, dass ich nicht in einer Abteilung bin, so wie bei dir, Paul. Aber ich bin alle drei Monate in einer anderen Abteilung. Und bei mir ist es nämlich so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Dualstudierenden ist, aber normalerweise, was ich dann auch so kenne, in den drei Monaten, in denen man an der Uni ist, hat man auch an sich nicht viel mit dem Betrieb zu tun. Also ich musste dann keine Aufgaben in Barcelona für meinen Betrieb machen. Das war dann wirklich unifokussiert und ich muss auch sagen, dass die Uniphase oder diese vier Monate im Ausland deutlich entspannter waren als jetzt eine Uniphase oder eine Theoriephase in Deutschland, weil man wirklich wie ein normaler Student oder eine Studentin seine Kurse hat, seine ein, zwei Kurse am Tag und nicht, also wie ich normalerweise von 9 bis 17 Uhr dann in der Uni in Stuttgart sitze. Also
weil es eben nicht so verdichtet ist quasi, ne?
Genau.
Weil das Semester einfach auch ein bisschen länger ist und es vielleicht auch etwas weniger Kurse sind.
Genau, weniger Kurse und auch einfach weniger intensiv auch. Und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass man zu Hause selber was macht und da nicht jemand steht und wirklich 4 Stunden lang eine Vorlesung hält, sondern eher wirklich kleine Assignments hat und Hausaufgaben, sag ich mal. Ja. Mhm.
Vielleicht eine letzte Frage noch, bevor wir dann auch so ein bisschen über euer Auslandssemester selber sprechen. Es war jetzt ja bei beiden von euch so, dass das Auslandssemester länger war als 3 Monate. Also ihr wart länger als 3 Monate im Ausland. Wie habt ihr das geregelt? Habt ihr das über Urlaub oder Freistellung oder habt ihr quasi vor- oder nachgearbeitet? Wie ist es bei euch gelaufen?
Bei mir lief es tatsächlich über komplette Freistellung. Mhm. Mein Semester war, ich glaube, am 6. oder 8. Dezember letzten Jahres durch. Aber ich bin noch bis Anfang Januar da geblieben und halt noch ein bisschen rumgereist. Aber für die komplette Zeit wurde ich dann auch noch freigestellt. Mhm. Und das ganze Semester davor, das fiel auch in meine Theoriezeit hier. Deswegen musste da nichts gemacht werden, weil ich da eh für freigestellt war oder für freigestellt bin für die ganzen Theoriephasen. Und für den letzten Monat hat dann mein Arbeitgeber dann auch gesagt, gut, wenn du schon mal da bist, dann genieß die Zeit nochmal extra, nutze es, bleib da.
Nee, echt cool, dass bei der Vorbereitung alles wirklich so reibungslos geklappt hat. Sophia, du hast gerade, glaube ich, schon eine ganz gute Überleitung gemacht, ne? Wir wollen natürlich auch noch mit euch ein bisschen darüber reden, wie es denn tatsächlich auch vor Ort war, dann das Studium. Vielleicht könnt ihr da dann auch noch mal ein bisschen ausführen, ja, wie euch das Studium so gefallen hat, auch vielleicht die Studienorte, und dann vielleicht noch mal ein bisschen, wo es dann noch auch Unterschiede gab zwischen dem Studium eben an der DHBW und an der UAB beziehungsweise an der PAWT und an der UNSW. Paul, vielleicht
Diese
fangen wir mit dir
Abkürzung,
mal.
alles ist
Bin ich drüber gestolpert.
sehr
Fast
gut.
wäre es soweit gewesen, genau. Aber Paul, vielleicht, genau, kannst du mal erzählen, wie es auch in Sydney war, weil Sydney als Stadt ist ja vielleicht auch nochmal ein bisschen was
Ja,
anderes als Diepholz.
definitiv. Also das kann man, Diepholz und Sydney kann man eigentlich quasi gar nicht vergleichen, genauso wenig wie die Uni, weil in Diepholz am Standort von der PAWT sind eigentlich 500 oder 600 Studierende. Und an der UNSW sind dann mal eben 60.000 Studierende eingeschrieben. Das ist halt ein Riesenunterschied, wenn du von der Uni kommst, wo 500 Leute eingeschrieben sind und dann in einen Kurs, wo 600 oder 300 Leute eingeschrieben sind. Das ist dann schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Man muss aber schon sagen, dass wir auch Kurse hatten, gerade im Managementbereich, also im wirtschaftlichen Bereich. Da saß ich auch teilweise nur mit 17 oder 20 Leuten drin, weil das dann richtig in Tutorien aufgeteilt wurde. Dann hatten wir Online-Vorlesungen, beziehungsweise es wurden uns Videos zur Verfügung gestellt, die wir uns dann durcharbeiten sollten. Und was ich halt auch ganz anders wahrgenommen habe vom Studium her, hier in Deutschland hatten wir am Ende unserer Theoriephase immer quasi 1 oder 2 Wochen Klausurenphase, wo wir halt montags, dienstags, donnerstags und freitags zum Beispiel eine Klausur geschrieben haben. Das war in Sydney halt ganz anders. Da hatten wir jede Woche ein Assignment abzugeben oder mal alle 3 Wochen ein Assessment, also irgendwie eine Klausur oder sowas. Oder irgendwelche Quizzes, die man dann jede Woche gemacht hat. Also man musste kontinuierlich irgendwie am Ball bleiben, ohne halt am Ende eine Riesenklausur zu schreiben und einmal alles rauszulassen, was man so sich in den Kopf gestopft hat. Ja, und Sydney ist natürlich eine Metropole, ne? Da sind, ich glaube, 5 oder 6 Millionen Einwohner. Diepholz, ja, 30.000 oder so.
Da gibt es
Also
dann auch
es,
vermutlich andere Freizeitmöglichkeiten,
ja,
oder? Ja.
definitiv. Also man kommt da, ich habe jetzt 20 Minuten zu Fuß von der Uni weggewohnt, in einem, ich sage immer, Studentenwohnheim. Und da gab es dann direkt eine Straßenbahnanbindung. Man war in 20 Minuten beim Opernhaus direkt in
Ach
Sydney.
cool, ja.
Man kommt halt überall ganz, ganz entspannt hin und du hast halt super viele Möglichkeiten. Der Strand ist mit Bus 20 Minuten weg, dann bist du da auf einmal am Bondi Beach oder so. Das, was man eigentlich nur so von Postkarten kennt, das ist schon der absolute Wahnsinn, muss man sagen. Und halt die schiere Größe vom Campus auch, das ist schon beeindruckend gewesen. Es war schon deutlich anders als hier. Ja.
Und Sophia, bei dir?
Also bei mir ist es so, ich komme nicht aus Stuttgart direkt, da ist nur meine Uni. Ich komme vom Dorf und das war dann nochmal was ganz anderes. Ich glaube, Barcelona hat 1,6 Millionen Einwohner. Das war dann schon eine sehr, sehr große Stadt für mich, weil es auch das erste Mal war, dass ich alleine wohne. Ich wohne auch zu Hause. Das war dann schon eine Umstellung, in einer 7er-WG direkt zu wohnen. Aber es
Ach,
war
krass.
natürlich, ja, also die erste Nacht war dann auch echt total komisch, sage ich mal, dass man jetzt wirklich alleine ist für 4 Monate und dann alles so laut ist und ja, aber es war trotzdem so schön. Die Uni bei mir ist ungefähr ähnlich gewesen von der Studierendenanzahl wie an der DHBW, weil das halt ein reiner internationaler Campus ist für die internationalen Studierenden und der Großteil kam dann auch aus den USA und aus Kanada. Und ein kleiner Teil dann auch aus Deutschland und Belgien, meine ich. Aber die Kursgröße war ähnlich wie an der DHBW mit ja, 15 bis 30 Personen. Und ja, das war bei mir wie bei Paul. Wir hatten viele kleine Assignments das ganze Semester über. Wir hatten Quizzes, die wir wöchentlich abgeben mussten. Dann auch wirklich interaktive Vorlesungen. Wir hatten mündliche Noten. Und das hat mir total gut gefallen, weil ich sonst auch eher die Person bin, die alles aufschiebt und auf den letzten Drücker macht. Und es war dann halt gut, dass man wirklich zwei Klausurenphasen hatte, also einmal Midterms und einmal Finals, und dann auch durch das ganze Semester über praktisch sich seine Note erarbeiten konnte. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht und war auch echt sehr entspannt. Genau, und Barcelona an sich ist eine mega schöne Stadt. Ich war davor noch nie in Barcelona. Ja, liegt ja auch in Katalonien. Das ist den Einheimischen dort auch ganz wichtig.
Sehr wichtig, ja.
Genau. Habe ich dann auch zu spüren bekommen, weil ich konnte eigentlich ein bisschen Spanisch sprechen, weil ich es in der Schule gelernt habe. Aber es war dann doch anders, weil die ganzen Katalanen dann auch Katalanisch gesprochen haben und da auch sehr eigen waren, was das angeht. Aber trotzdem super, super liebe Leute und auch das Essen. Und ja, ist auch eine ganz andere Kultur bei denen irgendwie. Also der ganze Tag fängt so verspätet an. Und dann wollten wir auch mal essen gehen um 19 Uhr, ganz deutsch. Aber da hat alles zu. Also da mussten wir dann auch feststellen, okay, Restaurants und so Sachen dann auch erst ab 20:30, 21 Uhr auf. Ja. Feiern gehen es dann auch erst ab 1, 2 Uhr, also es war dann schon waren einige Unterschiede, aber ja, super tolle Leute kennengelernt, auch aus Deutschland, aus den USA, mit den Einheimischen. Wir hatten keine Einheimischen an der Uni, weil das ja der internationale Campus ist, aber sonst gab es dann auch viele Erasmus-Events, an denen wir teilnehmen konnten, die dann auch von der UAB zusammengestellt wurden. Ja, und da kommt man dann auch nochmal unter junge Leute. Ja, also Barcelona für junge Leute kann ich wirklich empfehlen. Ja.
Nicht nur für junge Leute.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist meine absolute Lieblingsstadt in Europa. Und das heißt, dass die Faszination wird nicht weggehen.
Ich gehe da auf jeden Fall
mit. Auch in 20 Jahren gibt es noch genug, was du machen kannst.
Genau. Ja, genau. Wenn ihr jetzt so zurückblickt, vielleicht ganz kurz noch so, gibt es so ein Highlight, was ihr so herauspicken würdet von eurem Aufenthalt?
Ich meine, ihr habt so viel erlebt, aber gibt es vielleicht so eine Sache?
Ja, ich wollte gerade sagen, ist halt super schwierig, weil alles richtig geil war. Also ich kann fast gar nicht die eine Sache rauspicken. Weil, also wir hatten während des Semesters, wir hatten 4 Wochen Theoriephase, dann hatten wir eine Woche frei, eine Flexi-Week hieß das. Da konnte man machen, was man dann quasi machen will. Und dann hatten wir wieder 4 Wochen Uni, bis dann halt die Final Exams kamen. Irgendwie, man war ständig jedes Wochenende irgendwie unterwegs mit ein paar Leuten. Wir haben uns ständig irgendwie ein Auto gemietet oder ein Van gemietet, dass wir da mit 9 Leuten oder so einfach mal ein bisschen aus Sydney raus, in irgendwelche Nationalparks und so. Das ist halt einfach super cool. Und während dieser Flexi-Week waren wir dann auch noch am Uluru, also am Ayers Rock mitten im Nirgendwo quasi und in Melbourne. Und nach der Uni-Zeit war ich noch mit einem Kumpel aus den USA in Tasmanien. Ja, und danach ist meine Freundin auch rübergekommen. Dann haben wir auch noch einen Roadtrip gemacht an der Ostküste. Also irgendwie, es gibt nicht so das eine. Alles es war halt einfach alles super, super cool. Dieses Land ist einfach wahnsinnig riesig und umfangreich und abwechslungsreich von der Tierwelt, von den Leuten. Die sind einfach irgendwie anders drauf. Die sind mega entspannt. Dementsprechend auch irgendwie ein bisschen lustig, weil man das so nicht so krass gewöhnt ist. So diese tiefen Entspanntheit. Ja, das war schon echt, echt richtig, richtig cool. Und wir im Gegensatz zu Sophia hatten dann zum Beispiel ja auch Einheimische an der Uni. Die UNSW mehr oder weniger auch ziemlich international aufgestellt. Also da sind wenig Australier, aber dementsprechend hatten wir zum Beispiel auch Kontakt zu Australiern. Das ist dann halt schon lustig, dass die sind nochmal irgendwie anders als wir hier in Europa. Das ist irgendwie witzig.
Ja. Und du bist ja dann auch erst im Januar zurück. Das heißt, du hast ja dann auch Weihnachten und den Jahreswechsel in Australien verbracht. Wie war das denn mal so bei, weiß ich nicht, anders. 30 Grad oder so?
Ganz anders. Also wir an Heiligabend zum Beispiel, beziehungsweise am ersten und zweiten Weihnachtstag, waren wir in Brisbane. Und dann war da auch ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und Das hat einfach nicht gepasst bei 30 Grad. Aber
Glühwein
Weihnachtsmarkt,
bei
das stimmt.
30 Grad.
Nee, den gab es da tatsächlich leider nicht. Aber wir haben dann Schöne Bescherung geguckt. Der wurde da dann auf eine Leinwand geschmissen bei 30 Grad in kurzer Hose und dann guckst du dir den Weihnachtsfilm mit Schnee an. Da passt irgendwas nicht. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und sehr, ich sag jetzt mal, amerikanisiert irgendwie so ein bisschen, weil das ziemlich kitschig alles war. Alles musste blinken, alles musste bunt sein. Das war schon was ganz anderes. Und dann natürlich zum Jahreswechsel das Sydney Firework da einmal anschauen. Das war schon wirklich beeindruckend. Also würde ich jedem mal empfehlen und immerhin.
Und Veggie meint ja oder nein?
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Die Australier sagen, schmier das so dünn wie möglich aufs Brot. Ich habe so dünn wie, das geht gar nicht. Das, nee, das schmeckt
Ja.
nicht.
Ist auch nicht mein Fall tatsächlich, ja.
Nee. Ich kenne das gar nicht. Was
Das willst du auch nicht kennen. Das ist irgendwie,
So ein Hefeextrakt,
ja,
den
aber ich würde fast
die
sagen
Australier.
Abfallprodukt von einer Bierbrauerei, glaube ich. Das wird weiterverarbeitet.
Gut, dass die Australier das jetzt nicht verstehen. Aber es ist halt so eine Art Hefeextrakt, den Australier gerne zum Frühstück essen. Es sieht ein bisschen aus wie so Rübensirup, schmeckt aber, ich würde sagen, leider sehr anders.
Ja, ziemlich
Aber
salzig
ja.
und keine Ahnung.
Ja. Aber was war denn so dein Highlight, Sophia? Du hattest jetzt ja
Ja.
lange Zeit zu überlegen.
Ja, ich war so geflasht von den Erzählungen von Paul.
Vielleicht im
Und ich sah
Master noch mal
alles
nach Australien
bildlich.
oder so.
Ja,
Das
wäre
kann ich
auf
nur
jeden Fall ein
empfehlen. Also,
Traum.
ist richtig
Ja.
cool.
Ich weiß gar nicht, was mein Highlight war. Also es gab natürlich auch viele Highlights. Aber Barcelona ist halt eine tolle Ausgangsstadt, wenn man auch in Europa mal rumkommen möchte. Oder auch so in Spanien, sage ich mal. Wir waren, also mein Highlight war, glaube ich, der 20-Euro-Flug nach Ibiza hin und zurück. Darf ich, glaube ich, so nicht sagen, ökologischer Fußabdruck, aber ja, es war halt total toll, weil du von Barcelona aus überall günstig hinfliegen konntest. Ich hätte auch gerne mehr gemacht. Aber so die Ibiza-Reise oder wo waren wir noch? Ah ja, ich war dann noch in Porto und in Lissabon in den Ferien. Das war auch super, super schön. Aber ja, ich glaube, ich würde sagen, das gute Essen war auch ein Highlight. Also ich liebe es sehr zu essen und Barcelona, also auch zu essen und Barcelona hat da wirklich so viel zu bieten. Und nicht nur Tapas, sondern auch ganz viele Cafés und wirklich, da gibt es jede Art von Restaurant. Das fand ich echt, echt super. Und ja, ich durfte tatsächlich auch einen Weihnachtsmarkt erleben in Barcelona. Ich bin am 3. Januar losgeflogen und der war dann auch direkt vor meiner Haustür und es war dann auch total komisch. Also das war ganz anders als bei uns. Fasching habe ich auch miterlebt, hatten die auch so karnevalsmäßig, auch am Strand. War auch eine interessante Erfahrung.
Aber stimmt, die
Ja,
Spanier
also.
feiern ja auch am 6. Januar erst Weihnachten, deswegen hast du ja quasi zweimal
Genau,
Weihnachten gehabt
ja,
dann.
das auch nochmal. Ja. Und sonst ein Highlight, genau, das würde ich sagen, war so der Tag San Jordi heißt der, der 23. April. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit dem Valentinstag bei uns in Deutschland oder ja in den USA. Aber da war die ganze Stadt mit roten Rosen geschmückt. Das Casa Batlló war mit roten Rosen geschmückt und alle Frauen haben Blumen bekommen und Männer Bücher. Ja, also es war echt super, super schön. Ja, kann ich nur empfehlen.
Hört sich echt cool an, ja.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zum Abschluss der Folge nochmal euer Auslandssemester insgesamt Revue passieren lassen, was würdet ihr denn sagen, habt ihr jetzt außer tollen Erinnerungen und vielleicht einem Kilo mehr oder so nach dem guten Essen, was habt ihr denn so mitgenommen, entweder jetzt Sophia in deinem Fall vielleicht noch tatsächlich fürs Studium, aber vielleicht auch für eure Arbeit, wenn du bist jetzt fertig, Paul, was würdest du sagen, was hast du mitgenommen, was dich da einfach auch weiterbringen wird? Entweder an
Ja.
Wissen oder auch so ein bisschen an, man sagt ja mal, Soft Skills, die man weiterentwickeln kann im Auslandssemester.
Definitiv. Also man ist schon, finde ich, jetzt kontaktfreudiger geworden, weil man muss sich natürlich erstmal mit den Leuten irgendwie in Kontakt setzen, weil man kennt ja niemanden. Und am ersten Tag war es dann so, man denkt sich so, oh, jetzt muss ich erstmal irgendwie Freunde finden, erstmal Bekannte finden, bis einem dann auffällt, ja, okay, in dem Saal hier sitzen 600 Leute oder keine Ahnung wie viele und alle sitzen irgendwie im gleichen Boot, keiner kennt irgendwen, dann war das auch alles nicht so schwierig. Und auf jeden Fall auch fürs private Leben hat man halt super viel mitgenommen, dass man einfach auch viel mehr reisen muss. Ja, auch wie Sophia schon gesagt hat, der ökologische Fußabdruck leidet da schon drunter, wenn man dann sich wieder ins Flugzeug setzt oder so. Aber na, man muss halt auch einfach, finde ich, die Welt kennenlernen. Und gerade wenn man andere, merkt man halt ganz krass, wenn man andere Kulturen kennenlernt, lernt man auch erst das zu schätzen, was man hat und vielleicht auch bisschen kritisch auf das, was man hier macht, dass man da ein bisschen kritischer drauf schaut, das ist schon, finde ich, man öffnet seinen Horizont so ein bisschen. Das finde ich ist schon so, dass man das sagen kann.
Und bei
Jo.
dir, Sophia, was hast du
Ja, bei mir,
mitgenommen?
ich würde sagen, dass mein Englisch sich schon um einiges verbessert hat und ich habe mich dann auch wirklich getraut, Englisch zu sprechen, weil die Dozierenden bei uns waren dann auch nicht immer so flüssig in Englisch, wie ich gedacht habe. Und das fand ich dann aber trotzdem so cool irgendwie, weil da hast du gemerkt, wir hatten auch einige Guest-Speaker dabei von wirklich großen Unternehmen. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, die sprechen kein perfektes Englisch, die können auch drei andere Sprachen sprechen und die sprechen einfach. Also jeder hat verstanden, was die sagen wollten. Und es war, glaube ich, auch so, dass ich mitnehmen konnte, dass ich mich einfach traue, auch mal zu sprechen. Und vor allem dann auch in einem Kursraum zu sitzen, nur mit US-Amerikanern und Amerikanerinnen, die dann Native Speaker sind. Ja, das war so das, was ich sagen würde, habe ich mitgenommen. Und sonst auch einen anderen Blickwinkel mal zu haben auf Studieninhalte, wie es zum Beispiel in Barcelona war, weil da auch viel von der US-Seite, sag ich mal, als Beispiele gegeben wurde. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, die Amerikaner, Amerikanerinnen, die ticken auch manchmal echt in manchen Situationen anders. Und einfach so mit anderen Menschen umgehen zu können, weil in Deutschland haben wir eine ganz andere Umgangsart wie jetzt so mit den Katalanen oder mit Spaniern, Spanierinnen oder US-Amerikanern, Amerikanerinnen. Ja, das war so das, ja.
Und wenn du jetzt zum Abschluss anderen dualen Studierenden noch einen Tipp geben solltest, vielleicht woran sie denken sollen oder wie sie vielleicht auch vorgehen sollen, damit sie ihren Traum vom Auslandssemester auch umsetzen können, was wäre das? Vielleicht insbesondere auch DHBW-Studierenden, weil da gibt es ja eine ganze Menge, die eben auch in den Startlöchern stehen und auch gerne ins Ausland wollen.
Genau, also wenn du noch nicht studierst und du alles Studium machen möchtest, dann unbedingt mit dem Betrieb vorher oder mit dem Unternehmen abklären, ob es möglich ist, ob das begrüßt wird. Das ist schon mal so ein guter Start. Und dann natürlich sich vorher möglichst frühzeitig informieren und alle Fristen einhalten. Da ist es super, super wichtig, ja, zu wissen, wo möchte man hingehen. Was für Studieninhalte gibt es da, mit der Studiengangsleitung sprechen, also wirklich so früh wie möglich sich darum kümmern. Und was ich euch mitgeben kann, lebt wirklich euer Leben und studiert nicht nur. Das habe ich nämlich gemerkt, weil ich habe wirklich viel für die Uni getan und ich habe gemerkt, dass ich weniger machen muss für eine wirklich sehr, sehr gute Note als jetzt in Deutschland. Und mir tat es dann so leid, weil viele, die mit mir dann studiert haben in Barcelona, die haben wirklich so, so viel gemacht und hatten dann am Ende klar eine bisschen bessere Note als ich, aber das war wirklich so ein minimaler Unterschied. Deshalb geht wirklich raus und entdeckt die Stadt, erkundet die Stadt, weil die Zeit, die gibt euch wirklich niemand mehr zurück. Genau.
Sehr schön. Und bei dir, Paul, was würdest du anderen
Kann mich
mitgeben?
da voll Sophia anschließen, also gerade auch so sich pünktlich kümmern, das spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich weiß nicht, Alexandra, ich
So
weiß nicht, ob du dich da noch
Sprachtests oder so, ja.
daran erinnern kannst, dass das alles ziemlich kurzfristig war,
Aha.
dass du da noch ziemlich hinterhergehen musstest, aber es hat ja noch alles geklappt.
Die waren sehr flexibel da auf Seiten der UNSW, muss man sagen, zum Ende
Ich war
hin.
ja noch, ich war ja noch ein bisschen früher als mein Kollege.
Den Namen erwähnen wir jetzt nicht, ne?
Richtig.
Genau.
Ja, genau. Und auf jeden Fall auch, was Sophia gesagt hat, nehmt euch die Zeit da vor Ort und schiebt es nicht irgendwie raus und sagt, nee, aber ich muss jetzt noch die Hausaufgabe fertig machen. Die kriegst du morgen auch noch fertig irgendwie. Und nehmt lieber die Zeit, fahrt übers Wochenende einfach weg. Sonst versucht irgendwie die Uni-Sachen in der Woche hinzukriegen. Du hast, dann stehst du halt mal vielleicht 20 Minuten früher auf oder so, aber machst dann dein Unikram fertig, dann hast du den ganzen Nachmittag, kannst vielleicht geil am Strand liegen oder so. Und am Wochenende fährst du dann wieder irgendwie weg. Deswegen, das musst du einfach nutzen und auch direkt offen mit dem Unternehmen kommunizieren. Was hast du vor, auch wenn das Unternehmen vielleicht nicht zwangsläufig direkt dabei ist, wenn die verstehen, dass du es wirklich willst, dann werden die da auch keine Steine in den Weg legen. Und wenn, dann ist es vielleicht nicht das absolut richtige Unternehmen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ich habe gerade eben noch so den Gedanken gehabt, dadurch, dass ihr normalerweise ja diesen super strukturierten Alltag auch habt, ihr seid ja eigentlich, ich sag mal, Experten für Zeitmanagement, ne? Und auch wirklich die Sachen in, gut, dass es diesen Podcast nicht auf YouTube gibt. Aber ihr seid es halt eigentlich gewohnt, euch eure Zeit gut einzuteilen. Das heißt, das muss ja wirklich dann ein Stück weit A, Luxus gewesen sein, diese viele Freizeit zu haben und andererseits aber auch jetzt das, was du eben auch sagtest, dann steht man halt 20 Minuten eher auf und macht das dann mal, dass das halt wirklich dann auch einfach was ist, was man dann auch durchzieht. Ne? Weil ihr einfach so ein bisschen das zu schätzen wusstet, dass ihr so viel mehr Freizeit vielleicht auch hattet, als ihr es zu
Ja,
Hause habt. Ne?
einerseits das, aber
Oder
andererseits
war
muss
das die
man auch.
Gefahr? Die
Ja, geht.
Eingewöhnung, wie war die denn wieder hier? Das ist die Frage, so
Ich hatte ja
wieder
kein
reinzukommen.
Semester mehr danach, deswegen bei mir ging dann direkt Bachelorarbeit los, deswegen gab es keine Eingewöhnung mehr. Aber das ist war doch, also für mich zumindest anders. Man kommt hier von der PHWT, hat einen geregelten Zeitablauf, man hat seinen perfekten Stundenplan, kriegt den jedes Semester wieder quasi vorgelegt, wie in der Schule. Und dann musst du dich da auf einmal selber drum kümmern, musst gucken, dass du keine Kursüberschneidungen hast, musst gucken, dass die Kurse nicht zu voll sind, dass du da noch irgendwie reinkommst. Das war dann doch schon wieder, finde ich, was anderes. Da war das Zeitmanagement dann so, oh, jetzt muss ich mich ja selber darum kümmern. Das ist ja aber doof. Aber hat auch irgendwie alles funktioniert. Ja, und dementsprechend konnte man sich dann so nachmittags, Wochenende die Zeit vollkommen frei einteilen und das hat halt echt, das war halt echt mal ganz schön zur Abwechslung.
Ja, bei mir war es auch so, dass ich einfach irgendwie weniger erschöpft war oder ich hatte wirklich Spaß dran, Assignments zu machen, weil ich hatte einen Kurs von 1,5 Stunden, bin heimgekommen in meine Wohnung mit einem schönen Balkon auf die schöne Hauptstraße am Plaza Catalunya fast direkt. Und es war dann wirklich einfach so ein Gefühl von, wow, ich bin wirklich hier in Barcelona und ich darf hier wirklich studieren. Das ist auch wirklich ein Privileg, muss man sagen. Und ich habe es einfach wirklich genossen. Und ja, es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Und es waren dann auch so Kleinigkeiten, sage ich mal. Also diese Assignments, ich habe die nicht als Last empfunden oder so, sondern wirklich einfach, cool, du hast jetzt so eine kleine Aufgabe. Aber ja, man musste sich das halt wirklich dann auch zurechtlegen. Ich hatte das Glück, dass ja ihr viel für mich noch gemacht habt mit den Kursen und mit den Einschreibungen. Also das war wirklich super. Ich habe mich da nicht um einen Stundenplan gekümmert. Ich hatte dann auch alles vorgegeben, wie von der DHBW dann. Aber ja, das war für mich dann echt cool, so viel Zeit zu haben und mir das wirklich auch selber einzuteilen, wann möchte ich wo was wie machen. Und das habe ich an der DHBW leider nicht. Und ja.
Sehr schön. Ich weiß noch, ich fand das Schwierigste am Auslandssemester war wirklich ab und an mal Nein zu sagen und zu Hause zu bleiben. weil man irgendwie einfach so, also man macht ja hier in Deutschland nicht jeden Abend was und geht nicht jeden Abend raus normalerweise, sondern man ist einfach auch mal einen Abend zu Hause. Und ich fand das so schwierig, weil immer irgendjemand was machen wollte und ja. man dann immer denkt, ja, ja aber ne, ich bin ja gar nicht so lange hier und ich muss das jetzt mal machen. Und weiß nicht, wie lange hat es bei euch gedauert, bis ihr mal gesagt habt, so jetzt, sorry, egal was ihr macht, ich bleib jetzt einfach mal einen Abend zu Hause.
Gar nicht.
Okay. Warum also habe ich das mir, erwartet?
Das nicht, genau.
Bei mir war es eigentlich eher am Anfang, weil ich das alles so sehr ernst genommen habe und dachte, okay, Uni, wow, ich muss mich wirklich konzentrieren und fokussieren. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, okay, das kriege ich ja wirklich doch alles easy hin. Und ja, bei mir war es gegen Ende sogar eher so, dass ich gesagt habe, jo, ich nehme alles mit, ich komme wirklich überall mit, weil man dann einfach merkt, dass die Zeit so begrenzt ist, weil am Anfang sitzt man da und sagt so, oh ja, 4 Monate, wie schaffe ich das denn, so eine lange Zeit, aber dann irgendwann ist der Abflug halt morgen und ich habe meinen Rückflug tatsächlich auch erst eine Woche vorher gebucht, weil ich das einfach nicht realisieren wollte, dass die Zeit dann vorbei ist. Kümmert euch am besten vorher um den Rückflug. Aber ja, das war dann ja, irgendwann merkst du dann halt, jetzt bist du bald weg.
Ich meine, du hast natürlich den entscheidenden Vorteil Paul gegenüber, dass du, wenn du, wenn die Sehnsucht zu groß wird, einfach in den nächsten ist Flieger steigen gleich, kannst und ein Wochenende in Barcelona verbringen kannst.
Ja, da fliegt man nicht
das
so lange
ist
hin.
Bei Paul ein bisschen länger, aber vielleicht, Paul, hast du ja jetzt Lust bekommen auf ein Wochenende in Barcelona oder so.
Auf jeden Fall, also ich war tatsächlich auch schon mal da für eine kurze, also eine Woche oder so. Oh, das ist echt schon cool da. Aber jetzt, ja, da kriegt man direkt schon wieder. Ja, Fernweh, wenn man so.
Ja. Meinst du, wie spricht, uns das immer, geht hier? Jeden Tag.
Ja, jeden Tag mit irgendwelchen Auslandsstudierenden zu sprechen.
Und wir bleiben
die
hier.
Geilen Zielen sind, ja.
Genau, deswegen machen wir den Podcast. So, und deswegen würde ich auch sagen: Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und eure Erlebnisse mit uns geteilt habt. Und ich hoffe, dass tatsächlich jetzt auch einige duale Studierende hier zugehört haben und vielleicht jetzt auch noch mehr Motivation mitgenommen haben und vielleicht auch so ein kleines bisschen eine Last von der Schulter gefallen ist, dass das alles schwierig und kompliziert ist zu organisieren, wenn man ein dualer Student ist. Wir haben jetzt bei euch beiden gesehen, es kann gut funktionieren, gerade mit, ich sag mal, guter Planung, mit eben auch einem kooperativen Unternehmen dann an der Seite, um das man sich vielleicht eben schon frühzeitig gekümmert hat. Und das war, glaube ich, ein super Tipp, wirklich, wenn hier jetzt Zuhörende sind, die noch nicht studieren und die für die ein Auslandssemester wichtig ist, eben nicht nur zu gucken, ob das von der Hochschule aus möglich ist, sondern wirklich im Vorfeld auch schon mit dem Unternehmen zu sprechen, zu sagen, das ist was, was ihr euch vorstellen könnt. Und dann vielleicht auch die Wahl des Unternehmens ein Stück weit darauf abzustimmen. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Tipp. Aber auch wenn ihr natürlich schon studiert und wenn ihr vielleicht bei einem Unternehmen seid, wo das vielleicht auch neu ist, wo das noch nicht so viele Studierende gemacht haben, ist wirklich sich auch nochmal Unterstützung vielleicht von eurer Hochschule zu holen. Vielleicht einfach, ich weiß, da gibt es vielfach auch noch die Möglichkeit, vielleicht dann auch mal entweder mit dem Unternehmen zu sprechen oder so ein bisschen einfach ich sag mal, gecoacht zu werden, wie man das dem Unternehmen einfach auch schmackhaft machen kann, dass eben das Auslandssemester jetzt nicht nur für euch gut ist, sondern auch dem Unternehmen hinterher was bringt. Also ich finde, das waren super gute Tipps und ja, wir hoffen, dass ihr da draußen einiges mitgenommen habt und mir bleibt jetzt eigentlich nur, euch nochmal vielen Dank zu sagen, dass ihr dabei wart und euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Traut euch da draußen.
Ja.
Geht irgendwo hin.
Gutes Schlusswort. Ja. Danke.
Alles
auch
klar. Dann
macht's dann.
Gut.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ja, wie Paul schon gesagt hat, traut euch da draußen.
Ha, genau. Man sieht hier aber tatsächlich dann doch auch einige Parallelen zu den Nicht-Dual-Studierenden. Nämlich, die Entscheidung, ein Auslandssemester zu machen, ist häufig keine einfache. Aber am Ende sagen alle dann doch, dass man diesen Schritt unbedingt machen sollte.
Stimmt. Aber ich finde, die positiven Erfahrungen, die Paul und Sophia gemacht haben, die machen hoffentlich nun euch da draußen auch Mut, wenn ihr dual studiert und ein Auslandssemester machen möchtet. Deswegen schaut doch am besten direkt mal in unsere Shownotes. Da findet ihr Links zu einer Übersicht all unserer Partnerhochschulen und zu den Erfahrungsberichten ehemaliger Freemover. Außerdem haben wir dort auch die Highlights von Sophias Instagram-Takeover aus Barcelona nochmal für euch verlinkt.
Und schließlich findet ihr in den Shownotes wie immer auch unsere Kontaktdaten. Wenn ihr mehr über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters erfahren möchtet, egal ob im Rahmen eines dualen oder eines klassischen Vollzeitstudiums, dann meldet euch bei uns. Unsere Beratung und Bewerbungshilfe ist für euch komplett kostenlos, da wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in rund 4 Wochen. Dann reisen wir gemeinsam mit euch nach Neuseeland. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und habt eine gute Zeit.